Stell dir folgende Situation vor. Heute, nach dem Gottesdienst, steht genau die Person im Foyer, die dich am meisten verletzt hat. Kommt tatsächlich hier an, steht im Foyer. Und du siehst sie und sie sagt nur einen Satz. Ich weiß, ich habe Schuld. Darf ich zurückkommen? Was machst du? Nicht theoretisch, nicht fromm. Die Person stellt eine ganz konkrete Frage. Sie möchte zurück in dein Leben, in deine Nähe, in dein Vertrauen. Sie möchte zurückkommen. Wir alle haben diese Menschen in unserem Leben. Und wir haben alle diese eine oder diese einen Personen, die uns am meisten verletzt haben. Wir haben eine ganze Menge Menschen in unserem Leben, die uns verletzt haben, die schuldig an uns geworden sind, Schuld haben. Aber es gibt auch diese eine Person. Bestimmt in deinem Leben, in meinem Leben gibt es diese Person. Gibt es mehrere? Und insofern habe ich mir auch sehr schwer getan heute mit dieser Predigt. Und ich sagte scherzhaft, allen Selbstmitleid, den ich mir noch im Keller aufgehoben habe, für schwere Zeiten habe ich hochgeholt, um mir richtig selbst leid zu tun, wo ich mir dachte, Mensch, Gottfried, warum musst du ausgerechnet wieder diese Predigt predigen? Warum kann das nicht der Nico machen oder der Elias oder irgendjemand anders? Warum musstest du machen? Das bleibt nicht aus, dass wir von Menschen verletzt werden. Und es bleibt nicht aus, dass du von Menschen verletzt wirst und verletzt wurdest. Und es bleibt auch nicht aus, dass möglicherweise diese Beziehung noch nicht in Ordnung gebracht ist. Und darum soll es uns heute in dieser Predigt gehen, in diesem fünften Teil der Serie Anker. Ich möchte euch in Kontakt bringen mit einem geistlichen Leiter, Philemon. Es gibt im Neuen Testament einen Brief. Eigentlich ist es nur eine Postkarte. So viel Text, wie auf eine Postkarte draufpasst. Einen winzigen Brief, der nicht mal das ist alles ein Kapitel. Also Philemon, Vers 7 bedeutet, dieser Brief hat gar keine Kapitel, sondern das sind nur ein paar Verse. Es sind, glaube ich, so, keine Ahnung, was, wie viele Verse, aber eine Handvoll Verse. Und es ist ein Brief, den Paulus an einen geistlichen Leiter schreibt, der genau diese Situation aufgreift. Und ich dachte mir, als ich das so wieder neu wahrnahm in der Bibel, du musst dir das vorstellen, ein Konfliktbrief in der Bibel, im Neuen Testament, wo eine Situation aufgegriffen wird, von der ich dachte, okay, wenn es also Gott so wichtig ist, so eine Postkarte in das Neue Testament aufzunehmen, scheint das ein Thema zu sein, das uns alle umtreibt, das uns alle betrifft. Also ich kann für mich sagen, es betrifft mich massiv. Und als ich das neu las, habe ich mir gedacht, was für ein cooler Brief und was für eine Ehrlichkeit, mit der diese Situation angeschaut wird. Und ich wollte uns alle, ich wollte dich hineinnehmen in diesen Brief. Denn ob du nun Jesus nachfolgst oder Jesus noch nicht nachfolgst, gibt es trotzdem diese Menschen in deinem Leben, die dir übel mitgespielt haben, die dich am meisten verletzt haben, wo du sagst, den will ich eigentlich nie wiedersehen, wo du die Beziehung auch abgebrochen hast oder sie ist zerbrochen. Und dieser Brief ist ein höchst persönlicher Brief. Es geht eigentlich nur um drei Personen in diesem Brief. Und du denkst dir, Mensch, echt müssen wir uns jetzt mit dem Konflikt von zwei Menschen beschäftigen, der 1000 Jahre alt ist, müssen wir uns damit beschäftigen? Und ich denke mir, ja, Wenn wir unseren Halt in Jesus finden wollen, wenn wir Gemeinschaft mit Jesus finden wollen, wenn wir überhaupt Halt für unser Leben finden wollen, ist es notwendig, dass wir das, was hier in diesem Brief gesagt wird, an uns heranlassen. Also Philemon, Vers 4 bis 7 in der wunderbaren Übersetzung von Fred Ritzhaupt, empfehle ich euch eine neue Übersetzung, die ich geschenkt bekommen habe, Willkommen daheim. Es ist eigentlich mehr eine Übertragung als eine Übersetzung, aber wenn du nochmal einen frischen Zugang zur Bibel finden möchtest und irgendwie die Bibel ein bisschen so wie einen Roman lesen möchtest, also wenn du gerne Romane liest, ist das überhaupt ein Tipp für dich, aber auch sonst, gibt nochmal neue Zugänge, öffnet nochmal neue Zugänge, ganz liebevoll übertragen von einem katholischen Pater, Pater Ritzhaupt, Fred Ritzhaupt, der das herausgebracht hat. So, und da will ich euch jetzt hineinnehmen. Also ich habe schon gesagt, es geht um einen geistlichen Leiter, den Philemon. Und von diesem Philemon wird jetzt Folgendes gesagt. Und halte ich fest, ich wünschte, man könnte sowas auch in dieser Tiefe von mir sagen. Ich danke meinem Gott, wann immer ich in meinen Gebeten an dich denke. Das sagt Paulus. Paulus ist am Ende seines Lebens im Gefängnis und er sitzt im Gefängnis, weil er das Evangelium verkündet hat, weil er für die Wahrheit eingetreten ist. Deswegen sitzt er jetzt im Gefängnis und er schreibt aus dem Gefängnis zusammen mit seinem Mitarbeiter Timotheus, schreibt er diesen Brief. Und da schreibt er an diesen Philemon und so eröffnet er diesen Brief. Ich danke meinem Gott, wann immer ich in meinen Gebeten an dich denke. Immer wenn ich an dich denke, dann muss ich Gott danken. Weil ich von der Liebe und dem Vertrauen gehört habe, dass du unserem Herrn Jesus und allen Geschwistern entgegenbringst. Also die Liebe und das Vertrauen, das dieser Philemon hatte, das war so stark und so beeindruckend, dass man darüber geredet hat und dass das bis zu Paulus durchgedrungen ist. Bis bei Paulus ist das angekommen, was das für ein cooler geistlicher Leiter ist, was für ein vorbildlicher Christ, vorbildlicher Nachfolger Jesu. Nicht nur Jesus gegenüber, sondern auch den Menschen gegenüber, die in der Gemeinde sind und in seinem Umfeld. Deine Gemeinschaft mit Jesus zeigt sich auch in allem, was man an Gutem in deinem Leben erkennen kann. Also dem tropft praktisch die Gemeinschaft mit Jesus, tropft ihm aus jeder Pore, tropft es ihm raus, zeigt sich überall, kann man überhaupt nicht verstecken. Von so einem Menschen reden wir jetzt. Der wird uns hier in den Mittelpunkt gestellt. Ich habe mich sehr gefreut und bin sehr getröstet worden, als ich von der Fürsorge erfuhr, mit der du, mein Bruder, viele in der Gemeinde beschenkt hast. Also dieser Mann ist auch hilfsbereit, würde man sagen. Also wenn du jetzt über irgendjemanden sagen möchtest, was ist seine Wesenseigenschaft? Natürlich hilfsbereit, er war absolut hilfsbereit, er war fürsorglich, er war großzügig. Er war so großzügig, dass Paulus sich darüber gefreut hat. Also über so einen Menschen reden wir, ja? Also wenn du jetzt mal ein Zeugnis ausstellen würdest, so nach Noten, Liebe zu Jesus, was geben wir ihm für eine Note? 1. Liebe zu den Menschen, 1. Gemeinschaft mit Jesus, 1. Hat das Auswirkungen in seinem Leben? Absolut. Eine 1. Ist er fürsorglich? Kümmert er sich um andere Menschen? Eine 1. Beschenkt er Leute? Ist er großzügig? Auch eine 1. Also der kommt jetzt hier mit einer glatten 1 oder 0,9 kommt er jetzt aus der Prüfung raus. Und dann nimmt er Brief, Entschuldigung, ich bin noch etwas erkältet, dann nimmt der Brief eine spannende Wendung. Ich habe das jetzt nach der Daheimbibel von Ritzhaupt vorgelesen. Sagt Paulus, trotzdem muss ich mit dir über etwas reden. Trotzdem gibt es etwas in deinem Leben, da müssen wir jetzt drüber reden. offensichtlich hat dieser Einser-Schüler, dieser Einser-geistliche Leiter ein Problem. Und das Problem ist, dass er nicht so leicht vergeben kann. Dass er irgendwie vielleicht auch einen Gerechtigkeitssinn hat und sagt, nö, also nee, auf keinen Fall, machen wir nicht, vergeben kommt gar nicht in die Tüte. Denn was ist passiert? Dieser Philemon, der hatte einen Sklaven. Also damals war das so, dass man eben Sklaven hatte. Heutzutage klingt das in unseren Ohren ein bisschen schwierig, wenngleich es diese Sklaverei eigentlich immer noch gibt, bloß ist halt schön verkleidet, du bist halt dann Sklave der Bank, du bist Sklave irgendwelcher Darlehen, du bist Sklave, also irgendwo sind wir schon auch in eine Mühle hineingenommen, wo wir also doch eher unfrei sind und nicht direkt so machen können, was wir wollen, sind da teilweise auch freiwillig reingegangen, aber damals sind die Menschen, die dann Sklaven wurden, nicht unbedingt freiwillig reingekommen. Wir haben das letzten Sonntag von Josef gehört, der ist verkauft worden. Dann ist der da am Markt gestanden, nackert, und dann ist der Potiphar gekommen, hat sich seine Zähne angeguckt, hat die Muskeln geprüft und hat dann gefragt, wie viel kostet der, und dann hat er sich den gekauft. Und damit war es sein Eigentum. So eine Zeit war das. Und jetzt muss Paulus mit diesem Philemon über Folgendes reden. Es betrifft deinen entlaufenen Sklaven Onesimus. Also offensichtlich ist jetzt Folgendes passiert. Da gab es eine Auseinandersetzung, muss so sein, weil Paulus dann später ein Wortspiel macht. Der Onesimus, sein Name heißt eigentlich nützlich, was natürlich für einen Sklaven auch treffend ist, ne? Wenn du ihn rufst, nützlich, komm mal her. So, aber offensichtlich war der unnütz, weil Paulus sagt, der war für dich unnütz. Aber jetzt, wo ich ihn dir zurücksende, wird er dir nützlich sein. Und da spielt er auf diesen Namen an. Also es geht um diesen entlaufenen Sklaven Onesimus. Und jetzt wird uns nicht erzählt, was die Ursache war, warum dieser Sklave Onesimus weggelaufen ist. Aber im Grunde war es so, das war zu der Zeit undenkbar, unmöglich, ganz absolut gar nicht drin, dass ein Sklave wegläuft. Undenkbar. Und schon auch gar nicht mit seinem Herrn, Riesenmachtgefälle, und dann streitet der und wahrscheinlich hat er auch irgendwie gefühlt, dass dieser tolle geistliche Leiter doch irgendwie, vielleicht war der auch selbst irgendwie im Kopf so widerspenstig und widerborstig. Jedenfalls, irgendwann hat es dem gelangt und er ist weggerannt. Er ist nicht irgendwohin gerannt, sondern er ist zu Paulus gerannt. Zu Paulus, der im Gefängnis sitzt. Und als ich das so las, dachte ich mir, das stimmt, das ist meine Erfahrung. Glaube schützt uns vor Verletzung nicht. Glaube schützt uns vor Verletzung nicht. Solange du es mit Menschen zu tun hast, hast du es auch mit Menschen zu tun, die dir nicht gut tun und die auch möglicherweise schuldig an dir werden. Absichtlich oder unabsichtlich, sei mal dahingestellt. Und was ich auch möchte, dass du das wahrnimmst in diesem Brief, der Philemon ist nicht der Böse. Der Philemon, dem wird hier keine Schuld gegeben. Dem Philemon wird im Grunde ein fantastisches Zeugnis ausgestellt. Du könntest ja sagen, Mensch, der Philemon, vielleicht hat er auch, so, wo er ein bisschen Rauch ist, ist immer ein bisschen Feuer, vielleicht hat er auch irgendwo was falsch gemacht. Nein, Paulus sagt, kein Problem. Du bist der Verletzte. Und du hast Rechte. Das wird auch in diesem Brief schön deutlich. Der Philemon ist nicht der Böse, sondern der Philemon ist der, dem Unrecht getan wurde und der verletzt ist und der aufgrund des Unrechts, das ihm getan wurde und aufgrund der Verletzung, die er erlebt hat, auch Rechte hat. Kann sich einfach sagen, uiala, war nicht so schlimm oder so, stell dich nicht so an, irgendwelche solche Sprüche. Aber die Frage ist, vor allen Dingen für Menschen, die Jesus nachfolgen wollen, vor allen Dingen für Menschen, die ihren Halt und ihren Anker in Jesus suchen, in seinen Verheißungen, was machst du mit deinem Recht? Was machst du mit deinem Recht? Und das ist die Frage des Evangeliums. Und da kommt im Grunde auch die Lösung und die Heilung rein. Denn viele Konflikte bleiben ungelöst, nicht weil keine Lösung möglich wäre, sondern weil wir viel lieber unsere Verletzung bewahren, als sie zu riskieren. Wir halten es gar nicht für möglich, dass es möglicherweise sein kann, dass ich diese Verletzung, die ich in mir habe, nicht länger bewahre, sondern riskiere. Und jetzt weiß ich schon, ich schaue in deine Gesichter und du denkst mir, Mensch, du hast keine Ahnung, was mir passiert ist. Ja, du lässt dir leicht reden. Und dann muss ich dir sagen, ja, schau mir mal ins Gesicht, du hast keine Ahnung, was mir passiert ist. Du hast keine Ahnung, wie übel mir, uns mitgespielt wurde. Aber Gnade bedeutet, es war schlimm, ja. Und das muss man auch sagen, muss man auch ehrlich sagen, sagt Paulus auch gleich. Ja, es war schlimm. Es war richtig, richtig, richtig schlimm. Aber es gibt trotzdem einen Weg zurück. Das bedeutet Gnade. Gnade bedeutet nicht, dass wir Schuld verleugnen. Gnade bedeutet, dass Schuld getragen wurde. Und dass es jemanden gibt, der die Schuld getragen hat. Wenn du schuldig geworden bist, ist das auch für dich eine gute Nachricht. Und Paulus schreibt jetzt weiter in diesem Brief und sagt, damals konntest du mit ihm nichts anfangen. Damals war er für dich unnütz. Doch das hat sich jetzt grundlegend geändert. Dieser Onesimus ist zu Paulus gegangen und hat Jesus in sein Leben aufgenommen. Er ist ein Nachfolger Jesu geworden. Hat eine tiefe Veränderung in seinem Herzen erlebt. Und vielleicht wäre das für dich der erste Schlüssel, dass du im Sinne der Worte Jesu nicht den Leuten fluchst, die dir Böses wollen, sondern sie segnest. Denn wie cool wäre das doch, dass diese Menschen, die jetzt dir vorzustellen, die da jetzt beim Kaffeetrinken gleich im Foyer stehen werden, dass diese Menschen Jesus kennenlernen, dass diese Menschen ihr Leben Jesus geben und jetzt plötzlich ihnen bewusst wird, ich habe Schuld. Und ich würde gerne, dass diese Beziehung in irgendeiner Weise geheilt wird. Vielleicht gibt es auch nicht wirklich einen Weg zurück. Vielleicht ist auch Versöhnung in manchen Fällen nicht mehr möglich. Vielleicht ist es auch gut, dass man dann getrennte Wege geht, aber doch mindestens getrennte Wege im Frieden. In diesem Falle ist es so, dieser Onesimus wurde zurückgeschickt. Der stand dann mit dieser Postkarte von Paulus vor der Tür von dem Philemon. Wusste jetzt nicht, was im nächsten Augenblick passiert, was passiert, wenn der Philemon diesen Brief liest. Und dann sagt Paulus, wenn dir also an der Gemeinschaft mit mir etwas liegt, dann nimm ihn auf, wie du auch mich aufnehmen würdest. Diese Aussage in diesem Brief ist für mich vielleicht das Tiefste, was man da lesen kann. Wenn dir an der Gemeinschaft mit mir etwas liegt, dann nimm ihn auf, wie du mich aufnehmen würdest. Und das ist vor allen Dingen für die Menschen, die Jesus nachfolgen, eine Aussage, die richtig, richtig schwierig klingt, die nicht so leicht runtergeht. Weil an einer anderen Stelle sagt Johannes, du kannst nicht sagen, du liebst Gott und liebst nicht die Menschen, liebst nicht deinen Bruder. Weil wie kannst du sagen, du liebst Gott, wenn du nicht deinen Bruder liebst, den du siehst, wo du sagst, du liebst Gott und siehst ihn aber gar nicht. Und das liegt einfach daran, dass wir in uns nur eine Instanz haben zu lieben. Wir können entweder lieben oder hassen, aber wir können nicht beides. Und wenn du sagst, du liebst Jesus du bist verankert in Jesus, dann kannst du nicht gleichzeitig deinen Bruder hassen. Das geht nicht. Natürlich hören wir diese Worte Jesu nicht so hart, wie sie gesagt sind. Wir denken, ja, Jesus, du sagst zwar, das geht nicht, aber doch, es geht schon irgendwie. Da komme ich schon durch, da mogel ich mich durch. Wir lesen so die Bibel so mit so einem Adapter, biegen uns da so ein bisschen krumm, wie wir das brauchen. Wenn die Bibel sagt, du kannst nicht zwei Herren dienen, du wirst den einen lieben und den anderen hassen, dann sagen wir, oh Jesus, jetzt bist du wieder übers Ziel hinaus galoppiert. Wahrscheinlich hast du das in irgendeinem Zusammenhang, vielleicht hast du dich gerade aufgeregt, aber hör mal, lass doch mal die Kirche im Dorf, natürlich können wir zwei Herren dienen. Müssen wir halt nur ein bisschen geschickt ausbalancieren. Aber wenn Jesus sagt, es geht nicht, wer sind dann wir, dass wir sagen, es geht doch? Und jetzt bringt es Paulus, und ich sehe jetzt in Paulus diesen Jesus, diesen Fürsprecher, der jetzt sich für diesen Onesimus einsetzt und sagt, du, ich schicke dir den zurück. Ja, der hat Schuld. Ja, der ist an dir schuldig geworden. Aber kannst du ihm das nicht vergeben? Kannst du ihn nicht freilassen aus seiner Schuld? Das Spannende ist ja, wenn wir Menschen vergeben. Und du kannst sogar jemandem vergeben, der das gar nicht mitkriegt. Musst du ihm gar nicht sagen. Aber dann wirst du selbst frei. Dann wirst du selbst frei von den Dingen, die dich festhalten. Und du kannst deine Verankerung in Jesus finden, der dir vergeben hat. Und jetzt sagt er folgenden Satz: Wenn dir also an der Gemeinschaft mit mir etwas liegt, dann nimm ihn auf. Steht da nicht. Dann gib ihm irgendeine kleine Besenkammer, wo er den Rest seines Lebens vegetieren kann. Steht da nicht. Da steht was ganz was Krasses drin. Nimm ihn auf, wie du mich aufnehmen würdest. Versuch dir das jetzt mal vorzustellen. Paulus kommt aus dem Gefängnis. Er schreibt dann später, du mach mal schon Vorkehrungen. Wenn ihr ein bisschen mehr noch heftiger betet, dann werde ich irgendwann auch frei. Dann komme ich und komme zu euch. Möchte bei dir wohnen. Stell dir mal vor, wie der Philemon den Paulus aufnehmen würde, wenn der nach Hause kommt. Stell dir vor, Jesus steht vor der Tür und sagt, nimm ihn auf, wie du mich aufnehmen würdest. Wie würdest du Jesus aufnehmen? Ah, Jesus, du hör mal zu, es stört gerade. Wir sind gerade beim Mittagessen. Kannst du ein bisschen später kommen? Kannst ja gerade vor der Tür eine Stunde warten oder so. Ach, Jesus, ist das hier recht? Kannst du vielleicht auf dem Schemel hocken? In das Kämmerchen, in diese Ecke, wo wir uns Jesus irgendwo hinschaufeln. Gnade ist keine Emotion, Gnade ist eine Entscheidung. So, und dann sagt er Folgendes, und das ist jetzt auch sehr, sehr tief. Sollte dir durch seine Flucht in irgendeiner Weise Schaden entstanden sein und er dir etwas schulden, dann stell es ruhig mir in Rechnung. Und das ist im Grunde das, was Jesus tut. Jesus bringt dir diesen Menschen durch diese Predigt jetzt gerade in den Sinn. Diesen Menschen, von dem du sagst, um Gottes Willen, im Albtraum, nicht. Und dann sagt Jesus, wenn dir an der Gemeinschaft mit mir etwas liegt, dann nimm ihn auf. Nimm ihn auf, als wenn du mich aufnehmen würdest. Und natürlich ist der schuldig an dir geworden. Natürlich hat er die Vase zerbrochen. Natürlich hat er die Tür eingetreten. Natürlich hast du Ausfall gehabt an was auch immer. Schau den Schaden genau an. Stell mir eine Rechnung mit jeder Position. Alles, was dir schuldig geworden ist, schreib es auf. Und vielleicht hilft dir das, wenn du das heute Nachmittag tust, wenn dir diese Person in den Kopf gekommen ist. Schreib auf, was du dieser Person vorwirfst. Den ganzen Schaden. Bis zum letzten Schnürsenkel und keine Ahnung, was dir fehlt. Was er gestohlen hat, was weggenommen wird. Nimm Und dann nimmst du diese Rechnung und sagst, Jesus, du hast ja gesagt, du bezahlst diese Rechnung für mich. Paulus unterschreibt auch noch blanko. Er sagt, egal was der dir schuldig geworden ist, ich schreibe hier schon mal den Scheck aus, den kannst du dann ausfüllen, die Zahl kannst du selbst eintragen. Und dann bezahle ich das. Paulus bietet hier die Stellvertretung an und Paulus ist hier, er handelt jetzt Christus ähnlich. Paulus ist hier in diesem Brief nicht Christus, aber er versucht uns deutlich zu machen, wie man so einen Konflikt christusmäßig lösen kann. Und da muss es ja, wenn du also, vor allen Dingen, wenn du betriebswirtschaftlich denkst, du kannst es dir nicht leisten, einfach eine Rechnung auszubuchen. Du kannst nicht einfach sagen, gut, der schuldet mir was, aber wurscht. Und der schuldet mir auch was, ist wurscht. Der schuldet mir auch was, ist wurscht. Jeder, der nachdenkt, merkt, das ist ruinös, das geht nicht. Kann doch nicht einfach Rechnungen ausbuchen. Und das ist tatsächlich so, du musst sie auch nicht ausbuchen. Du kannst die Rechnung stellen, aber stell sie Jesus. Bring sie zum Kreuz. Schreib alles auf und dann gehst du zum Kreuz und sagst, Jesus, ich danke dir, dass du dafür bezahlt hast. Und schau es ehrlich an. Sag nicht, es war nicht schlimm. Schau es ehrlich an. Wenn du jemanden brauchst, mit dem du zusammen weinen kannst, vielleicht schreib es nicht in Tinte, weil dein Zettel dann nicht mehr leserlich ist. Danach schreibst du mit Bleistift, lernt man beim Militär. Das ist wasserfest. Schreib das, was er dir schuldet, im Bleistift, weil möglicherweise kommen dir da Tränen. Schreib das mit jemandem vielleicht, der dir helfen kann, der dich stützt, aber schau es ehrlich an. Ich versichere dir hier mit eigenhändiger Unterschrift, dass ich für den Schaden aufkommen werde. Und das ist im Grunde die Lösung, weil die Lösung ist nicht, dass wir sagen, es ist nicht so schlimm. Die Lösung ist nicht, dass wir uns irgendwie zusammenreißen. Die Lösung ist nicht, dass wir heilig tun, wo keine Heiligkeit ist. Das ist alles religiöser Quatsch. Das versuchen die religiösen Menschen, sie versuchen heilig zu sein, aber sie schaffen es nicht. Sie schaffen es nicht. Du findest keine Lösung außerhalb von Jesus, der es auflöst für dich. Und diese Gnade bewirkt zunächst Veränderung der Beziehung und dann Veränderung der Person. Und das hast du selbst erlebt, wenn du anfängst, Jesus nachzufolgen. Als du gesagt hast, Jesus, ich bin schuld, ich habe Schuld, darf ich in die Beziehung zu dir zurückkehren? Darf ich zurückkehren? Da hat Jesus gesagt, ja, du darfst zurückkehren. Und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, in der nächsten Minute warst du dann ein anderer Mensch. Du warst von neuem geboren, aber du warst derselbe Halodri. Mit denselben seltsamen Gewohnheiten, die du vor einer Minute auch hattest. Du warst keinesfalls ein Heiliger danach, sondern einfach nur deine Beziehung hat sich verändert. Deswegen wollen wir nicht so viele Menschen zu Heiligen machen und sie irgendwann heilig sprechen, sondern wir wollen so viele Menschen wie möglich in eine wachsende Beziehung zu Jesus bringen. Und dann sind wir auf dem Weg und dann beginnen wir uns zu verändern. Wie war es bei uns? Gott hat uns in Christus aufgenommen, bevor wir moralisch stabil waren. Ich freue mich schon wie Bolle auf die nächste Serie, Nachfolge, da wird das nochmal richtig schön deutlich. Du kannst und musst gar nichts tun, um in die Gemeinschaft zu Jesus zu kommen. Du musst einfach nur hingehen und sagen, Jesus, ich habe Schuld, darf ich wiederkommen, darf ich in die Gemeinschaft zu dir zurückkehren? Und Gott nimmt uns auf, nicht weil wir uns bewährt haben, sondern weil Jesus Christus bezahlt hat. Und das musst du hören für dich selbst. Das bringt dein Herz zur Ruhe. Gott nimmt dich an, nicht weil du toll bist, nicht weil du heilig bist, nicht weil du alles richtig machst, nicht weil du schon das und das und das kannst oder überhaupt irgendetwas kannst. Gott nimmt dich auf, weil Jesus bezahlt hat. Und dann wird dieser Satz, den Jesus den Jüngern sagt, für dich zur wirklichen Heilung. Er sagt, kommt her zu mir, die ihr euch mit so vielem abmüht und oft bedrückt seid. Komm her zu ihm, der du dich mit so vielem abmühst und so oft bedrückt bist. Und dann sagst du, nee, ich kann nicht zu Jesus kommen, weil ich habe gesündigt, habe wieder einen Fehler gemacht, ich bin schlecht, ich bin dies und ich bin das. Und das sagen die religiösen Menschen. Die religiösen Menschen versuchen mit Wohlgefallen, mit Toll und allem möglichen Gott zu gefallen, aber du kannst Gott nicht gefallen. Schaffst du nicht. Das Einzige, was du schaffst, ist, dass du zu ihm kommst und sagst, du nimmst mich an. Nicht, weil ich toll bin, sondern weil du bezahlt hast. Bei mir werdet ihr Ruhe finden, die ihr euch so abmüht. Sucht die Gemeinschaft mit mir und arbeitet mit mir zusammen. Und dann merkst du plötzlich, wie du frei bist, wie du die Gemeinschaft mit Jesus suchen darfst. Du darfst einfach suchen, du musst dir nicht drüber nachdenken, wie du angezogen bist, ob die Haare in Ordnung sind, ob du dich wieder richtig verhalten hast, ob du alles richtig gemacht hast, ob dieser Tag gut gelaufen ist. Du darfst zu jedem Zeitpunkt einfach seine Gemeinschaft suchen und mit ihm zusammenarbeiten. Und dann werdet ihr von mir lernen können. Und siehst du, dann wird dein Herz sich verändern. Dann wird das wie bei diesem Philemon auch sein, dann wird diese Gemeinschaft mit Jesus ausfließen in jede Phase deines Seins. Denn ich bin ruhig und alles andere als herrisch. Das ist der Anker des Vertrauens. Und dieser Anker ist wirklich zuverlässig. Denn der Zugang zum Vater ist nur durch Jesus Christus, nur durch Vertrauen in ihn. Und er sagt, schau mal hier, hier ist Schuld. Schreib's auf, sei ehrlich und dann gib mir die Rechnung. Ich will's bezahlen. Und wenn du diesen Menschen in deinem Leben hast, dann bring diese Schuld zu Jesus, seine Schuld, die Schuld, die er an dir hat. Bring sie zu Jesus, bring sie ans Kreuz. Sag, Herr Jesus, hier habe ich alles mal aufgeschrieben, was der an mir schuldig geworden ist. Alles, jedes Detail. Habe ich dem ganz gestellt. Vielleicht brauchst du da eine Woche dafür. Vielleicht ist es auch 2, 3, 4, 5 Seiten, keine Ahnung. Und dann hörst du nämlich die Worte auch von Jesus, ich werde euch nicht irgendetwas Schweres aufbürden oder etwas, das nicht zu euch passt. Denn wenn ich jetzt dir hinstellen würde und sagen müsste, dir ist vergeben worden, du musst auch vergeben, dann sagst du, kann ich nicht. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich kann es auch nicht. Ich kann mich auch nicht darunter stellen und sagen, bloß weil mir vergeben worden ist, muss ich vergeben. Kann ich nicht. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, in manchen Fällen will ich auch nicht. Weil ich so sauer bin und so angefasst bin von dieser Situation, dass ich nicht nur nicht kann, sondern auch nicht will. Und dann sage ich, Jesus, du legst mir doch keine Last auf, die schwer ist, die nicht zu mir passt. Solange wir miteinander Gemeinschaft hatten, wird euch alles leicht vorkommen, was ihr in meinem Namen in dieser Welt unternehmt. Merkst du, wie es dir dann leicht vorkommt, wenn du sagst, ja, ich vergieße Tränen, ich schaue das an und ich schreibe es auf, ich schreibe eine Rechnung. Diese Rechnung stelle ich jetzt nicht meinem Schuldiger, weil wir beten gleich, vergib mir, wie ich meinem Schuldiger vergebe. Ich stelle die Rechnung nicht dem Schuldiger, sondern ich stelle diese Rechnung Jesus und sage, Jesus, hier ist die Schuld dieses Menschen. Da hast du für bezahlt. Wenn dir also an der Gemeinschaft mit mir etwas liegt, dann nimm ihn auf, wie auch du mich aufnehmen würdest. Nicht vertraue ihm blind. Nicht vergiss, was passiert ist. Nicht grenzenlos, komm rein. Nicht naiv. Nicht, du bist nicht verantwortlich gewesen. Alles das nicht. Ganz realistisch. Ganz realistisch. Ehrlich, die Geschichte ist so, wie sie gelaufen ist. Aber was machen wir damit? Und ich möchte euch heute ermutigen, bringt das in die Erlösung, weil am Kreuz ist die Kraft auch für dieses Problem. Jesus hat es bezahlt und er will es auch in diesem Fall bezahlen. Wenn Jesus Christus uns aufnimmt, bevor wir uns bewähren, dann schafft die Gnade einen Raum, in dem Veränderung erst möglich wird. Jesus hat dich aufgenommen, bevor du dich bewährt hast. Aber diese Gnade hat einen Raum geschaffen, in dem du aufblühen kannst. Lass uns solche Räume schaffen. Amen.